Hallo, so schön, dass du da bist, hier im Wahlsafari Podcast. Dein Podcast rund ums Thema Wahlbeobachtung. Hey, ich bin Marlina und ich bin selber ziemlich verrückt nach Wahlen und Delfinen. In diesem Podcast erzähle ich dir von meinen Erfahrungen als Guide, von Begegnungen mit den Giganten der Meere und gebe ganz nebenbei ein bisschen Wahl- und Delfinwissen weiter. Und die heutige Folge ist eine Q&A-Folge und es ist keine neue Q&A-Folge, also keine, die ich gerade erst aufgenommen habe, sondern es ist tatsächlich eine alte Q&A-Folge. Das liegt daran, dass ich vor diesem Podcast schon einen anderen Podcast hatte und vor ungefähr einem Jahr, als ich auf den Azoren war, um gerade als Guide zu arbeiten, ein paar Fragen aus der Instagram-Community, sage ich mal, so schön, ich glaube, es waren 3 oder 4 Fragen, also nicht so viele, beantwortet habe. Und diese Folge, die kannst du hier jetzt einmal hören und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, ich habe gedacht, ich mache mal wieder eine Podcast-Folge. Es ist nämlich super lange her, dass ich eine Podcast-Folge gemacht habe. Und zwar zu meinem Leben und meiner Zeit hier auf den Azoren. Ich bin jetzt nämlich bald seit 5 Monaten hier und lebe hier auf Pico, auf einer Insel der Azoren-Gruppe, seit 5 Monaten und bin jetzt noch 1 Monat länger da und dann ist mein halbes Jahr hier auch schon wieder vorbei. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit rumgeht. Und ich habe gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit und mache eine Umfrage in Insta und das habe ich gemacht. Ich habe gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Leben auf den Azoren, zu Walen und Delfinen, zu der Arbeit als Whale Watch Guide und habe dann ein paar Fragen bekommen und habe jetzt einfach gedacht, ich nehme diese Fragen mal, beziehungsweise ich habe ein paar ausgesucht und antworte darauf und erzähle ein bisschen. Dann können die Leute, die das gerne wissen wollten oder vielleicht auch ein paar andere, sich das einfach anhören. Vielleicht ist es ja auch für andere interessant. Und ja, that's it. Und ich fange auch gleich an mit einer Frage, die, glaube ich, als erstes ganz gut passt. Und zwar, wie oft machst du das Whale-Watching und was ist genau deine Aufgabe? Und das ist, glaube ich, ganz gut zum Starten für alle, die jetzt vielleicht sich nicht damit auskennen, um erstmal zu wissen, worum es überhaupt geht. Also ich bin hier und ich arbeite als Guide, als Whale-Watch-Guide. Das heißt, was ich eigentlich mache, ist Touren mit Gästen, um denen die Tiere zu zeigen, um denen Wale und Delfine zu zeigen. Und hier auf den Azoren, gerade auf Pico, wo ich bin, ist einer der besten Plätze weltweit, was Artenvielfalt von Walen und Delfinen angeht. Und wir fahren raus 2-mal am Tag, jeweils 3 Stunden, manchmal jetzt im Sommer auch 3-mal. Das heißt, ich bin eigentlich den ganzen Tag auf dem Boot und habe so einen Tag in der Woche ungefähr frei. Das heißt, ich arbeite schon super viel und bin super viel auf dem Wasser. Also zu der Frage, wie oft ich das mache. Und das ist auch meine Hauptaufgabe. Also ich weiß, dass es zum Beispiel auch Firmen gibt, die zum Beispiel dann teilweise auf dem Meer arbeiten und teilweise aber auch in einem Office oder in einem Shop und sich da abwechseln. Und bei uns ist es aber so, dass es Menschen gibt, die eben an der Rezeption arbeiten oder im Shop und dass es Menschen gibt, die auf dem Meer arbeiten und ich arbeite eben als Guide auf dem Meer. Das heißt, morgens ist meine erste Aufgabe, einmal kurz alles vorzubereiten, dass wir unser Briefing starten können, weil bevor wir rausfahren, machen wir immer einen kleinen Vortrag, um die Menschen einfach vorzubereiten, weil es kommen Menschen her mit super verrückten Erwartungen von Walen, die über 3 Stunden springen und die ganze Zeit ums Boot rum sind. Und natürlich ist es nicht so. Es ist kein Zoo, es ist Natur, es ist das offene Meer. Und wir machen diesen Vortrag, um die Menschen einfach ein bisschen vorzubereiten, dass die wissen, was sie erwartet, dass die ein paar Vorkenntnisse über Wale und Delfine haben, um einmal zu erzählen, wie das Wetter draußen ist. Und ja, dann fahren wir los. Und ich habe immer 12 Gäste auf dem Boot maximal und habe eigentlich die Aufgabe, natürlich einmal mit meinem Kollegen oder meiner Kollegin, also dem Skipper oder der Skipperin, die Tiere zu finden. Wir haben da Lookouts an Land, die uns helfen, die Tiere zu finden. Und dann erzähle ich vor allem über die Tiere. Das heißt, ich gebe Wissen über die Tiere weiter, ich erzähle über denen ihr Verhalten, bin aber einfach auch dafür zuständig, natürlich mich um die Menschen zu kümmern. Also es ist ein Job, der super viel in der Natur stattfindet und super viel mit den Tieren zu tun hat, aber auch super viel mit Menschen, weil man hat Menschen an Bord, manchmal ist denen schlecht, manchmal haben die Angst oder sind aufgeregt, wenn das Meer super wild ist und haben vielleicht auch super viele Fragen, wollen mega viel über die Tiere wissen. Und ja, ich erzähle einfach und beantworte die Fragen so viel wie möglich, so gut wie möglich, weil meine Aufgabe ist einfach die Begeisterung und die Liebe für diese Tiere weiterzugeben. Und da das natürlich so faszinierende Tiere sind, ist es auch leicht, das weiterzugeben, würde ich sagen. Ja, wir sind dann 3 Stunden auf dem Meer, dann kommen wir zurück von der Tour Und dann machen wir einen kurzen Vortrag, um einmal nochmal die Tiere zu zeigen, die wir gesehen haben im Buch. Wir besprechen nochmal Fragen, die da sind. Und dann geht's nach der Mittagspause weiter zur nächsten Tour. Das ist eigentlich so meine Aufgabe. Und ja, ich glaube, damit ist vielleicht die Frage auch schon beantwortet. Ich will auch gucken, dass ich die Fragen eher so kurz und knackig beantworte und jetzt nicht super, super viel rede. Und dann kam noch die Frage, wie bewirbt man sich für sowas und gibt es Voraussetzungen? Und das ist eine gute Frage, weil ich habe jetzt schon oft die Frage bekommen, wie ich hier so gelandet bin und auch hier, wenn ich die Touren mache. Ich glaube, jede Woche fragen mich 2 oder 3 Leute, wie ich an den Job gekommen bin und ob die das auch machen können. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, zu welcher Firma man möchte und was genau man machen möchte. Also was jetzt die Bewerbung angeht, war es bei mir so, dass ich einfach entschlossen habe, ich möchte das machen und dass ich dann recherchiert habe, mir verschiedene Firmen ausgesucht habe und angefangen habe, mich zu bewerben. Und ich habe mich auch initiativ einfach beworben. Das heißt, auch wenn keine Stellen ausgeschrieben waren, habe ich Firmen angeschrieben und habe eine E-Mail geschrieben, habe gefragt, ob die Stellen frei haben. Und ich habe tatsächlich am Anfang nach einem Praktikum gesucht, also nach einem Praktikum oder einem Volunteering, weil ich wusste, ich möchte gerne mehr über Meeressäuger lernen, ich möchte gerne super viele Arten in freier Wildbahn sehen und habe aber gedacht, mit meiner Vorerfahrung, nämlich gar keine, bekomme ich vermutlich jetzt keinen Job in dem Bereich und ich kümmere mich einfach darum, vielleicht ein Praktikum zu bekommen oder ein Volunteering, um dann in dem Bereich arbeiten zu können, wenn mir das denn Spaß macht. Das heißt, ich habe mich erst nach Praktikas umgesehen und mich auch auf Praktikas beworben. Und das gibt es zum Beispiel auch. Also es gibt auch Volunteerings in dem Bereich, es gibt auch Praktika. Und ich habe dann aber gedacht, okay, ich probiere einfach, mich auch für Jobs zu bewerben, weil es kann ja nicht schaden. Und was ich jetzt mache, ist ein ganz normaler Job. Also es ist ein Saisonjob, geht 6 oder 7 Monate der Vertrag, ist ein ganz normaler Arbeitsvertrag. Hier in Portugal eben, aber mit Krankenversicherung, mit ganz normalem Gehalt. Ein ganz normaler Job im Prinzip, mit Urlaubstagen und freien Tagen, so wie man es halt kennt. Ja, ich hatte, glaube ich, aber auch ein bisschen Glück, dass ich diesen Job bekommen habe, weil ich eben, wie gesagt, keine Vorerfahrung in dem Bereich hatte und jetzt auch nicht in dem Bereich studiert habe oder so. Und zu den Voraussetzungen glaube ich schon, dass es natürlich grundsätzlich nicht schadet, wenn man irgendwas in dem Bereich studiert hat. Es ist schon so ein Bereich, in dem natürlich viele arbeiten, die Biologie studiert haben, Meeresbiologie, vielleicht auch Ökotourismus oder Tierverhalten oder so. Aber ich würde sagen, es ist nicht eine Notwendigkeit, weil ich habe schon einige Kolleginnen, die in dem Bereich studiert haben, aber ich habe das jetzt, wie gesagt, nicht getan, sondern ich bin einfach quer eingestiegen in den Bereich. Und trotzdem würde ich sagen, dass es wahrscheinlich ein paar Voraussetzungen gibt, die wichtig sind, die vielleicht sogar wichtiger sind jetzt als ein Studium in dem Bereich. Wie nennt man das denn? Ich glaube, die Hard Skills, also das, was man auf jeden Fall braucht, ist auf jeden Fall ein Bootsschein, weil wenn man auf dem Meer arbeiten möchte, ich glaube auch egal wo, braucht man einen Bootsschein. Zumindest hier, wir sind auf kleinen Speedbooten, auf Zodiacs, braucht man einen Bootsschein. Ich habe den SBFC, den deutschen Sportbootführerschein C. Und wenn man jetzt aus einem anderen Land kommt, was jetzt keinen Sinn macht, weil ich hier gerade auf Deutsch spreche, dann gibt es eben da verschiedene gleichwertige Bootsscheine. Den braucht man auf jeden Fall. Und was, glaube ich, auch super wichtig ist, dass man Englisch spricht. Und also fließend, man muss jetzt nicht das perfekteste Englisch sprechen, aber schon gut Englisch sprechen, würde ich sagen. Und ansonsten sind es dann eben eher so Soft Skills, also sind es eher so Situationen, mit denen man umgehen kann, weil, ich habe es ja schon gesagt, man arbeitet eben nicht nur mit den Tieren, sondern man arbeitet vor allem auch mit Menschen. Und das Wissen über die Tiere, ich wusste am Anfang gar nichts über die Tiere, also wirklich nichts, das kann man sich anlernen. Und wenn man jetzt nicht super unmotiviert ist, dann kann man sich das anlesen, kann man in dem Bereich lernen. Und ich glaube, das ist relativ gut möglich, sich das anzueignen. Aber was man sich vielleicht schwieriger aneignen kann, ist einfach so die Fähigkeit, mit Menschen gut umgehen zu können oder Menschen zu mögen. Bei mir ist es jetzt so, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich super gut mit Menschen umgehen kann, aber ich mag Menschen. Ich bin gerne unter Leuten, ich spreche gern. Ich bin auch ein bisschen so, dass ich gerne Leute unterhalte. Und das kann ich auch gut. Und ich habe auch viel in dem Bereich vorher gearbeitet. Also ich habe einmal im Rettungsdienst gearbeitet und ich glaube, das war ein großes Plus tatsächlich für meine Bewerbung hier. Und ich habe auch im Kommunikations- und Coaching-Bereich gearbeitet. Das war auch ein großes Plus, weil ich einfach damit proven konnte, dass ich halt mit Menschen umgehen kann. Weil man hat natürlich manchmal Menschen, die sich übergeben, denen es schlecht geht, denen schwindelig wird, die hyperventilieren. Hat man manchmal. Man hat manchmal auch anstrengende Menschen, die irgendwie unzufrieden sind oder die super viele Fragen stellen. Und man sollte natürlich auch jetzt nicht Angst haben, zum Beispiel vor Menschen zu sprechen, weil wir halten halt kleine Vorträge, wir erzählen super viel. Und als Guide, ich bin ja Tourguide, ist man eben die Person, die die Tour leitet, die den Vibe in der Gruppe irgendwie vorgibt, die dafür sorgt, dass es allen gut geht, dass sich alle wohlfühlen, dass alle Fragen beantwortet werden und jeder irgendwie ein geiles Erlebnis auch hat. Weil es geht um die Tiere und es geht darum, die Liebe und die Begeisterung weiterzugeben, aber es geht auch darum, ein tolles Erlebnis zu schaffen. Und ich glaube, wenn jetzt jemand einen Bootsschein hat und Englisch spricht und wissbegierig ist und vor allem natürlich auch Enthusiasmus und Liebe für die Tiere hat, das ist, glaube ich, schon auch super wichtig. Und dann auch mit Menschen umgehen kann und gerne mit Menschen ist, mit Gruppen ist, vielleicht vor Gruppen sprechen kann, dann, glaube ich, ist das eine gute Voraussetzung. Es kommt natürlich auf die Company an und man braucht auch ein bisschen Glück, aber ich glaube, dann braucht man nicht unbedingt jetzt zum Beispiel ein Studium in dem Bereich. Genau, ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Dann nehme ich jetzt die nächste Frage, nämlich, was für eine Unterkunft hast du? Und bei mir ist es tatsächlich so, und das ist, glaube ich, oft so bei Saisonjobs. Ich habe jetzt vorher noch nie einen Saisonjob gemacht, aber ich habe hier zum Beispiel eine Freundin, die im Winter öfters in einem Skiresort arbeitet und die in Kanada lange gearbeitet hat und am Nordkap in Norwegen. Und ich glaube, bei Saisonjobs ist es grundsätzlich oft so, dass man eben eine gemeinsame Unterkunft hat. Das ist aber auch ganz cool, weil die sind entweder billig oder in meinem Fall sogar kostenlos. Ich wohne in einem Haus mit 4 anderen Mädels. Also wir sind ein Mädelshaus zu 5 und ich habe mein eigenes Zimmer. Wir haben eine coole Terrasse. Unser Haus ist 50 Meter von mir weg. Also wir haben echt eine perfekte Unterkunft. Und es kommt natürlich immer darauf an, wo man ist und was man für eine Firma hat. Aber ja, unsere Unterkunft ist wirklich richtig entspannt. Ist jetzt natürlich nicht so wie die eigene Wohnung und es sind ältere portugiesische Möbel und so, aber es geht echt richtig klar und klar machen es natürlich auch voll die Leute aus. Ich wohne halt wirklich mit tollen Leuten zusammen und es macht natürlich das Ganze super, super schön auch. Ja, ich glaube, das zur Unterkunft. Und ansonsten hatte ich mir noch eine Frage ausgesucht zu den Tieren, nämlich warum sind gerade da so viele Wale und sind da auch andere Meeressäuger wie zum Beispiel Robben? Also als erstes, wir haben hier keine Robben, wir haben Wale und Delfine, Tümmler. Die Azoren sind grundsätzlich einer der besten Plätze weltweit. Ich weiß nicht genau, ob es überhaupt einen Platz gibt, der besser ist auf der Welt, was Artenvielfalt angeht. Also hier auf Pico, ich bin ja auf der Insel Pico, wurden insgesamt schon über 29 verschiedene Arten von Cetacea, also von Walen, Delfinen und Tümmlern gesehen. Und das ist super viel, weil insgesamt gibt es ein bisschen mehr als 90. Also es ist ein Drittel von der globalen Menge. Und es ist extrem, extrem viel für einen Platz. Und ich glaube, seit ich jetzt hier bin, habe ich auch schon 20 verschiedene Arten gesehen. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Einer hier für die Südküste von Pico ist die Tiefe. Weil wir sind ja auf einer Vulkaninsel, die super steil abfällt. Wir haben den Pico, den größten Berg Portugals. Die Insel unter Wasser fällt ungefähr so steil ab, wie auch der Pico eben über Wasser ist. Das heißt, super steil und super nah zur Küste geht es also schon 1500 Meter nach unten. Und das ist einer der Gründe, warum wir zum Beispiel die Tieftaucher, wie zum Beispiel die Pottwale oder die Grindwale hier sehen können, teilweise auch nah zur Küste. Dann ist ja auch der Golfstrom und der sorgt für viele Nährstoffe und auch für eine besondere Artenvielfalt. Das heißt, falls ihr Whale-Watching machen möchtet, dann sind die Azoren, glaube ich, einer der besten Plätze weltweit. Je nachdem, zu welcher Jahreszeit kann man die großen Bartenwale hier sehen, wie den Blauwal, den Finnwal. Ganzjährig kann man den Pottwal sehen und ein paar Delfine, die wir hier ansässig haben. Im Sommer zum Beispiel Grindwale. Also es ist wirklich ein richtig, richtig toller Platz. Und ja, es ist unglaublich, was ich hier schon alles gesehen habe. Und ja, ich glaube, damit belasse ich es jetzt auch mal bei diesen paar Fragen. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Und ich hoffe, das Wichtigste wurde beantwortet. Ihr könnt mir voll gerne ein Feedback geben zu der Podcast-Folge. Oder falls ihr noch weitere Fragen habt, voll gerne auf Insta schreiben. Ja, und ansonsten war es, glaube ich, mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und falls sie dir gefallen hat, dann lass super gerne dem Podcast 5 Sterne da. Das ist natürlich super wichtig, gerade am Anfang für so einen kleinen Podcast. Abonnier den Podcast, schreib mir super gerne einen Kommentar oder eine Bewertung oder ein Feedback, auch gerne auf Instagram. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche auf dem Meer auf Walsafari.